Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Flix und Fertig. Heute haben wir uns ganz schön große Schuhe bzw. Sandalen angezogen, weil wir sprechen heute über Historienfilme. Und so viel kann ich schon mal versprechen, es ist ein ganz schöner Brocken. Mein Name ist Micha und ich bin nicht allein hier, sondern ich spreche heute mit meinem guten Kumpel Kayvan.
Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Historienfilme haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Und ja, ich kann es kaum abwarten, über ein paar meiner Lieblingsfilme zu sprechen. Von daher würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Viel Spaß bei der neuen Folge Flix und Fertig. Ja, los geht's. Willkommen zurück. Falls ihr uns das erste Mal hört, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf einem Kanal eurer Wahl. Wir sind auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast. Ja, das war's auch schon. Und ja, wir treiben es mit jedem Kanal. Geht auf den Kanal, der euch beliebt. Smash that subscribe button. Cringe. Aber ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was zu tun ist. Und damit würde ich sagen, ja, fangen wir an. Historienfilme. Wir haben uns am Anfang überlegt, ja, wie konzipieren wir diese Podcast-Folge? Weil, ja, Historienfilm ist ein sehr großer, sehr schwammiger Begriff. Und deswegen wollen wir auch erstmal wirklich definieren, was ist denn überhaupt ein Historienfilm? Ist es ein Monumentalfilm? Ist das genau dasselbe? Was ist ein Biopic? Ist das auch ein Historienfilm? Keine Ahnung. Das werden wir am Anfang erstmal wirklich versuchen zu definieren. Und außerdem, ja, was unserer Meinung wirklich die Must-Have-Trademarks eines geilen Historienfilms sind. Also was braucht er, damit er uns gefällt? Dann ja, ist es ja so, dass Historienfilme im Moment nicht allzu große Beliebtheit zu haben scheinen, weil kaum neue Historienfilme ins Kino kommen, alle paar Jahre mal. Deswegen wollen wir ja ein bisschen darüber diskutieren, warum das so ist. Vielleicht finden wir ja ein paar Gründe, hoffentlich. Und wollen dann im Anschluss auch besprechen, welche Historienfilme unsere Lieblinge sind. Und ihr könnt auch gerne, falls ihr den Podcast auf einem Kanal hört, auf dem man kommentieren kann, gerne uns Bescheid geben, welche Historienfilme eure Lieblinge sind. Da sind wir wirklich gespannt, das zu hören. Und ja, zu guter Letzt geben wir als Filmkritiker dann noch mal, ja, so ein paar Tipps an die komplette Film- und Serienlandschaft, wie sich der Historienfilm wieder behaupten kann, der moderne Historienfilm. Weil wer kann es besser wissen als wir? Ja. Gut, würde ich sagen, fang mal an. Und jetzt übergebe ich das Wort an dich, Micha. Historienfilm. Was ist es?
Also. Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe mir heute schon das eine oder andere angeguckt, um zu schauen, gibt es da irgendwie eine klare, gibt es da eine gute Definition von Historienfilmen. Für mich war es so, also ich habe in dieser frühen 2000er-Welle wirklich alles angeguckt, was Sandalen hatte. Das fing, glaube ich, an mit Gladiator, ging weiter mit Troja, Königreich der Himmel, Die letzte Legion, irgendwann dann auch 300 und so Scherze. Also alles, was so in dieser Richtung ging, war sofort für mich, okay, das ist so ein Historienfilm. Wir werden gleich noch drüber quatschen, warum das teilweise auch nicht stimmt, offensichtlich. Aber das war so meine Assoziation sofort. Das heißt, für mich war es so, ja, was ist ein Historienfilm? Letztendlich irgendwie genau so ein Epos. Es muss irgendwo in der Menschheitsgeschichte verankert sein. Ja, wie ich schon gesagt habe, so Gladiator und Co. fallen da rein. Aber bei mir hat es dann wirklich ab den Sandalen aufgehört. Und wir haben ja im Vorgespräch schon gemerkt, du hast da zum Beispiel noch mal eine andere Definition. Was ist es denn für dich?
Ja, also erstmal zum Sandalenfilm. Ich finde es eigentlich eine ziemlich geile Bezeichnung, weil die einfach ganz genau beschreibt, irgendwie irgendwas zu finden, was all diese Filme gemeinsam haben. Und keiner findet das richtige Wort dafür, bis einem irgendwann aufgefallen ist, ja, in den ganzen Filmen tragen die Leute Sandalen. Also, makes sense, die Filme Sandalenfilme zu nennen. Ja, ich weiß nicht, also Historienfilm, ich glaube, das, was auch du vielleicht so ein bisschen unter Historienfilm verstehst, ist für mich vielleicht eher ein Monumentalfilm. Das ist ein Begriff, den hört man heutzutage gar nicht mehr so oft, oder? Monumentalfilm. Das war so etwas.
Lang nicht mehr gehört.
Ja, nee. Damals noch mit Hochzeiten Ridley Scott, also Gladiator, Königreich der Himmel. Das waren so die letzten großen Monumentalfilme, die auch wirklich eingeschlagen sind. Und dann kam da nicht mehr so viel. Also Historienfilm ist für mich so diese ganz große Übergattung. Da gehört ja wirklich alles dazu, was mehr oder weniger in der Vergangenheit spielt und mehr oder weniger auf wahren Ereignissen beruht. Und dazu gehören ja alle möglichen Filme, wie zum Beispiel Katastrophenfilme. Das sind theoretisch auch Historienfilme. Also wenn ich jetzt so an eine Verfilmung
Spannend,
des
ja.
Vulkanausbruchs von Vesuv denke, dann ist es für mich ein Historienfilm. Beispielsweise Titanic irgendwo auch, der ist auch schon über 100 Jahre, die liegt auch schon seit über 100 Jahren auf dem Meeresgrund. Warum sollte das kein Historienfilm sein? Was ich aber tatsächlich wirklich ausgrenzen würde, ist Western, lustigerweise. Ist für mich irgendwie kein Historienfilm. Das ist
Ja,
halt.
das ist voll spannend. Also, ich merke da schon, dass so die Definition so total schwammig ist, weil genau Western, aber warum zählt jetzt Western nicht dazu, ist auch ein paar hundert Jahre alt. Man könnte jetzt auch sagen, irgendwie Nazi-Filme sind Historienfilme, weil sie halt in der Geschichte irgendwie verankert sind, aber würde ich jetzt klassischerweise auch nicht sagen. Also, ich finde so dieses Abgrenzen und zu so gucken, okay, jetzt diese. Ja, Historienfilm im Sinne von einem Epos, so diesen Monumentalfilm, hat für mich schon immer so was mittelalterlich-ritterliches.
Ich glaube, vielleicht muss man da ein bisschen anders herangehen. Vielleicht muss man da mehr über das Storytelling die verschiedenen Genres definieren. Weil zum Beispiel, warum ist Western für mich kein Historienfilm? Und ich glaube, es liegt daran, dass Western eine ganz eigene Storytelling-Struktur hat. Also die halt nur auf den Western bezogen werden kann. Du hast so einen einsamen Helden, du hast eine ziemlich, ich weiß nicht, du kannst eigentlich fast gar nicht Heldenreise nennen in einem Western-Film. Das ist was ganz anderes. Vielleicht sogar ein bisschen nihilistischer. Naja. Und im Historienfilm, in Anführungszeichen, wie wir ihn uns vorstellen im Mittelalter, das ist ja so eine bestimmte Art von Geschichte. Also du hast meistens einen Hauptcharakter umringt von ganz, ganz vielen Nebencharakteren. Im Mittelteil gibt es irgendwelche Intrigen, im letzten Drittel gibt es dann die große Schlacht. Und das ist dann so ein Historienfilm. Also eigentlich,
Ja, das ist gut.
ja.
Ja, das finde ich guten Punkt. Also so vielleicht die Struktur des Filmes auch zu schauen. Also dieser Schlachtgedanke, der kam ja auch an einem Punkt, wo ich so dachte, ja, stimmt. Eigentlich gab es bei den meisten Filmen diese eine große Schlussschlacht. Das ist jetzt natürlich, ja, also das ist so Classic, Herr der Ringe spielt ja da genauso rein wie jetzt König Arthur und was weiß ich nicht alles. Also du hast letztendlich von der Dramaturgie schon so ein bisschen das Genre Historienfilm. Auch wenn das natürlich so links und rechts so ein bisschen über den Tellerrand schielt.
Also würde ich auch sagen, Historienfilm so als die Übergattung, was ich jetzt wie gesagt dazu zählen würde, wäre das Biopic, der Kriegsfilm, den hatten wir noch überhaupt nicht. Also könnte man aber auch schon sagen, dass es das vielleicht ein eigenes Genre ist. Ja, und wie gesagt, der typische Monumentalfilm mit der Schlacht am Ende. Also Monumentalfilme müssen am Ende eine Schlacht haben, ganz klar. Aber du hast gerade schon erwähnt, also Herr der Ringe und so weiter. Fühlt sich ja irgendwo auch ein bisschen an wie ein Historienfilm. Ein Historienfilm im Fantasy-Gewand. Also da muss man dann, glaube ich, schon die Abgrenzung ziehen. Also natürlich ist auch sowas wie Game of Thrones irgendwo an die Zeit des Mittelalters angelehnt. Aber ja, es scheint halt auch nur so. Also Historienfilm an sich ist auch kein echtes Filmgenre. Also echte Filmgenre sind ja wirklich die Filme, die einfach dieselben Storybeats haben, wie zum Beispiel ein Actionfilm oder eine Romanze oder ein. Es gibt auch eine Komödie, aber zum Beispiel kann ja ein Historienfilm auch eine Komödie sein, theoretisch. Oder es kann auch eher eine Romanze sein, es kann aber auch eher ein Actionfilm sein. Daher ist Historienfilm eigentlich mehr so eine Übereinstimmung oder so eine Art Codewort zwischen Studios und Filmfans, was sie denn ungefähr zu erwarten haben, ohne jetzt wirklich sich auf ein Genre zu definieren. Das ist so der Historienfilm für mich. Ist ein Codewort für. Ja, ich weiß, was gemeint ist damit. Sandalen, Schlachten und so.
Und ich würde auf jeden Fall auch sagen, so dieses Historie in dem Begriff Historienfilm, das schielt ja schon auch auf diese, okay, ist es irgendwie geschichtlich verankert? Könnte es in etwa so stattgefunden haben? Klar haben wir natürlich eine dramaturgische Veränderung, was die Filme selbst anbelangt, aber ich finde schon, dass so die Rahmenbedingungen schon auch darüber entscheiden, ist es jetzt ein Historienfilm oder nicht. Auch in der Abgrenzung habe ich mir also überlegt, naja gut, also man könnte jetzt auch sagen, 300 ist ein Historienfilm, weil dieses Event ja wohl so und grob stattgefunden hat. Wir haben jetzt aber dann natürlich allerhand fantastische Elemente drin, die, mit Göttern und sonst was, was da alles vorkommt. Mhm. Genauso, ich weiß nicht, ob du den geschaut hast, Immortals, ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Das war genau das in dem Gewand, wie du es vorhin gemeint hattest, aber eigentlich genau schon sehr viel in Richtung Fantasy, also auch so genau Herr der Ringe, Narnia, diese ganzen Sachen, die wirken so und die kamen ja auch teilweise wirklich in dieser heißen Phase der Historienfilme raus, also so in dieser Renaissance in den frühen 2000ern, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Aber genau, haben erstmal so nichts mit der Historie selbst zu tun oder tun so, als wären sie historisch. Troja wäre natürlich so ein klassisches Beispiel, oh, der totaler Historienfilm Trope hat und ne, das ist ja eigentlich perfekter Historienfilm, bis auf die Stadt Troja sehr viel eigentlich wahrscheinlich eher einfach eine Sage ist.
Ja, richtig. Stimmt, da habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht, dass Troja an sich ja gar keine, in Anführungszeichen, wahre Geschichte ist. Also es ist halt eine.
Sie haben die Götter rausgestrichen aus dem Film. Ja, also die Götter kommen ja nicht vor, das war so die Annäherung oder dieser Versuch, das noch bodenständig zu halten. Aber eigentlich, genau, ist eigentlich eine Sage.
Ja, stimmt. Was würdest du denn sagen, es sind so, also wir können uns darauf einigen, glaube ich, dass der Historienfilm zu schwammig ist, um ihn wirklich in eine Schublade zu stecken. Müssen wir auch nicht wirklich. Deswegen können wir eher uns jetzt darauf einigen oder darüber sprechen, was für uns einen geilen Historienfilm ausmacht. Was würdest du sagen? Was sind so was sind die Trademarks, die ein Film haben muss, damit du sagst, ja Mann, das ist mein Historienfilm.
Also mein Historienfilm, wie gesagt, ist irgendwo in der Menschheitsgeschichte verankert. Also es sind Rahmenbedingungen, die tatsächlich so stattgefunden haben. Wir werden nachher auf jeden Fall noch über Königreich der Himmel sprechen, aber so ein Kreuzzug zum Beispiel, die Schauplätze, gegebenenfalls Figuren aus der Geschichte, die da drin vorkommen. Auf jeden Fall haben wir, also das jetzt einfach nur vom Setting, Schlussschlacht muss sein, finde ich lame, wenn es nicht passiert, ganz ehrlich. Denk auf jeden Fall auch so diese Heldenfigur, die so vielleicht diese klassische Heldenreise da auch durchmacht. Ne? Es gibt dieses, okay, werde ich jetzt Teil von, was weiß ich, der Befreiung von Jerusalem oder sowas wie in Königreich der Himmel. Was sind die Motivationen, was sind die Hindernisse, was macht die Person aus, was ist das Learning? Also ich finde, da ist schon auch diese klassische Storytelling-Struktur oft drin. Also die jetzt zum Beispiel wie in Herr der Ringe ja irgendwie so formvollendet wurde, so ganz klassisch.
Ja, ja.
Aber genau, das würde ich mal so sagen, dass das für mich so die Bestandteile von einem Historienfilm sind, dass ich sagen würde, ja, das funktioniert schon so.
Du brauchst einfach.
Wie ist es bei dir?
Am Ende des Gemetzel, ja. Das brauche ich auch. Ja,
auf jeden Fall.
es ist so antiklimatisch, wenn es am Ende keine Schlacht gibt. Zumindest wenn es in einer Zeit spielt, in der noch mit Schwertern hantiert wurde. Naja. Aber ich will jetzt ich will jetzt natürlich was anderes sagen. Also was für mich einen guten Historienfilm ausmacht, den ich dann auch selber als Historienfilm bezeichnen würde, ist einfach, dass der Film mir das Gefühl gibt, in dieser Zeit zu sein. Also, dass sich der Film einen Großteil seiner Laufzeit vielleicht auch einfach im Hintergrund damit beschäftigt, das Gefühl dieser Epoche darzustellen. Also mit irgendwelchen, mit Kostümen, mit kleinen Nebenschauplätzen, mit Szenen, mit Details und so weiter, wenn ich einfach so diese Atmosphäre von der Zeit von damals eingefangen bekomme von diesem Film, dann ist es für mich ein Historienfilm. Deswegen da zum Beispiel auch Abgrenzung zu 300, dieser Film gibt mir zu keiner Minute das Gefühl, jetzt im Sparta von vor, was weiß ich, 3000 Jahren zu sein. Ich bin nicht ganz so gut in Geschichte, keine Ahnung, wie lange es her war. Aber ein Film wie Königreich der Himmel schafft es zum Beispiel. Also, und das ist für mich auch das Faszinierende an einem Historienfilm. Ich meine, bei normalen Filmen, die so in unserer zeitgenössischen Geschichte spielen, das sind ja so Geschichten, die können immer passieren. Also es kann immer mal ein Bankraub geschehen, es kann immer mal eine Entführung passieren und so weiter, aber die Historie oder das Mittelalter, das ist etwas, was nie mehr geschehen wird. Das ist halt komplett in der Vergangenheit. Wir werden es niemals erfahren können. Es ist wirklich lost, komplett weg. Und deswegen finde ich das so faszinierend, wenn mir Filme dann so ein Fenster schaffen, dass sie mich einfach wirklich so wie in so eine Zeitmaschine setzen kann und in dieser vergangenen Zeit landen kann, weil es sonst einfach keine andere Möglichkeit gibt. Also gut, zu den Nazis kann ich mir Dokus anschauen und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie die Zeit damals so war. bis zur, weiß nicht, bis zum 16. Jahrhundert oder Renaissance, da kann ich mir vielleicht auch Bilder anschauen, weil da dann die Leute auch gelernt haben, richtig zu zeichnen und Dinge darzustellen. Aber zum Beispiel gerade so das Mittelalter, das ist halt einfach nur, das ist einfach lost. Also da gibt es nichts außer Filme und natürlich Romane, Lektüre, um dir diese Zeit vorzustellen. Und das macht für mich so ein bisschen die Faszination aus. Und muss ich tatsächlich auch sagen, je weiter der Film zurück in der Zeit geht, desto faszinierender wird es auch für mich. Ich würde mir mehr Filme, Historienfilme wünschen, die wirklich so ganz am Anfang ansetzen. Irgendwie so, was weiß ich, Babylon oder über das alte Ägypten gibt es einige Filme, das ist schon quasi ein bisschen ausgelutscht, aber ja, finde ich voll faszinierend, dieses Fenster in die vergangene Zeit.
Total, ja. Ja, voll gut. Ich find's voll schwierig, weil das wäre ja so die Frage, genau, welches Zeitalter ist denn typisch jetzt für einen Historienfilm? Wir haben ja gemerkt, dass wir es ja nicht wirklich schaffen, das einzudampfen. Für mich war jetzt so die erste Assoziation auf jeden Fall ja irgendwie so, Römisches Reich hängt ja so bei ganz vielen Historienfilmen so im Hintergrund. Also das ist ja so kurz vor Christus bis circa 500 nach Christus, so die Bandbreite. Und das ist ja auch super, also es sind ja trotzdem 500 Jahre. Und dann haben wir aber so die Ritterzeit, die so zwischen 12. und 15. Jahrhundert ist, also auch nochmal irgendwie einen ganz großen Sprung macht. Und dazwischen, habe ich das Gefühl, passiert dann auch gar nicht mehr so viel in der Filmwelt, sondern es sind schon so die, es sind schon so die einschlägigen historischen Eckpfeiler, so, ja, okay, alles so um Römisches Reich, ah, okay, ein bisschen Ritter und Burgen und dergleichen, genau.
Ja, ich würde da sogar fast ein bisschen, ich würde es doch ein bisschen allgemeiner halten, weil ich habe mir dann jetzt auch im Vorfeld überlegt, ab wann fühlt es sich nicht mehr wie ein Historienfilm an, also ab welchem Zeitalter. Und theoretisch ist es für mich kein Historienfilm mehr, sobald die Menschheit gelernt hatte, die Realität, in der sie leben, durch irgendwelche neuen Medien aufzunehmen. Also was weiß ich, durch Video zum Beispiel oder so. Also alles, was davor spielt, also 18. bis 19. Jahrhundert, das ist für mich Historie. Und sobald sie dann gelernt haben, Filmaufnahmen zu machen von der Zeit damals und so weiter, ist es für mich nicht mehr so wirklich Historienfilm. Also
Weil es dann praktisch nicht mehr weit weg ist oder viel nahbarer, weil du Zeitzeugenmaterial sozusagen hast. Okay, ja.
Ja, das ist bestimmt Zeitzeugenmaterial. Das ist ein ganz guter Punkt. Natürlich gibt es auch Zeitzeugenmaterial von den ganzen Epochen davor, aber sie sind halt nicht, da ist halt immer so ein Mittel dazwischen. Also ein Gemälde ist gezeichnet von einer Person und ein Schriftstück wurde geschrieben von einer Person, aber eine Fotoaufnahme wurde gemacht von einem Fotoapparat. Also das ist halt dann wieder das direkte Fenster zur Zeit damals. Also wenn ich kolorisierte NS-Aufnahmen von irgendwelchen Paraden sehe, dann weiß ich, okay, genauso sah das halt damals aus. Das andere,
also bei vielen kann man dann nur,
Und bei allem anderen kann ich es ja nur erahnen. Wie sah es damals in der Renaissance aus? Keine Ahnung. Also der Film soll es mir zeigen.
Ja, genau. Ja, und das wäre vielleicht so irgendwie so dieses Wikinger-Genre würde da auch reinfallen, weil über die Wikinger-Zeit weißt du ja ziemlich wenig, da ist viel dazu gedichtet. Genau, also da muss man sich sehr ahnen. Das ist ganz guter Hinweis, ja, finde ich gut.
Ja. Ansonsten hast du sonst noch irgendwelche Trademarks, wo du sagst, hey, das braucht der Historienfilm auf jeden Fall, um geil zu sein?
Ja, einen fetten Soundtrack natürlich.
Ja,
das muss schon richtig, Hans Zimmer. Das muss schon richtig episch sein. Yes. Also da gibt's ja eine ganze.
Und Howard Shore.
Na, ich würde Howard Shore auf jeden Fall, ich würde noch Harry Gregson Williams in den Raum werfen, der auch ziemlich epische Soundtracks gemacht hat. Genau einfach nur fürs Feeling, das muss richtig episch sein. Und da merkt man ja auch, dass dieser Historienfilm, vielleicht wäre das auch nochmal eine andere Annäherung, sich dadurch ja auch schon wieder so ein bisschen zu krass inszeniert, als um wirklich so ein Geschichtsdokument durchzugehen. Also es ist ja oft dann diese Schlussschlacht und es ist episch und Heldentod und wunderbares Ehre und einen fetten Soundtrack dazu und du sitzt im Kino und hast Gänsehaut und denkst, geil, da hauen sich ein paar Leute mit Äxten die Köpfe ab. Aber das ist natürlich, sage ich mal, so diese filmerische Entfernung und Distanzierung von diesem eigentlichen Material, das, naja, du hattest halt früher trotzdem brutale Schlachten und es war mega krass, was da passiert ist. Und da lief halt kein geiler Soundtrack im Hintergrund. Und es ist natürlich jetzt schon so, es ist Entertainment. Also vielleicht ist das noch ein Punkt. Historienfilme sind einfach schon auch echt entertaining.
Ja.
Und achten da auch drauf.
Das ist recht, dass Historienfilme sind natürlich immer sehr geframed und sehr inszeniert. Also letztendlich ist es ja nur eine Illusion eigentlich, dass das Mittelalter so war, wie es Ridley Scott in seinen Filmen darstellt zum Beispiel. Ist ja auch nur.
Ja, ja.
Aber trotzdem gibt es mir eben die Illusion. Und was sollen Filme anderes tun, als mir eine Illusion zu geben, dass ich mittendrin bin? Ja.
Voll, ja. Aber man geht ja auch selten aus dem Kino raus, wenn man jetzt so einen Historienfilm geguckt hat, also in den seltensten Fällen, sage ich mal, und denkt so, oh, Alter, so ist es gewesen. Oder man ist so richtig krass ergriffen von irgendwie so einer Zeit aus. Es ist jetzt halt so ein super realistischer Film mit irgendeiner ganz spezifischen Geschichte. Aber es ist ja schon, man hat schon noch diesen Popcorn-Geschmack im Mund, wenn man aus dem Kino geht.
Also ja, es muss einfach so ein Film sein, so ein Film. Weißt du, so Film, so yeah, 180 Film. Minuten Laufzeit. Und ja gut, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja, es muss halt alles haben.
Ja, voll.
Ja, aber gut, ich meine, ich habe das Gefühl, dass Historienfilme viele, viele, viele Menschen immer noch lieben und anschauen und mögen und darüber sprechen und sich neue Historienfilme wünschen. Aber trotzdem kommt halt nichts. Also wir haben jetzt dieses Jahr einen bekommen von Ridley Scott, The Last Duel. Es kommen zwischendurch mal ein paar kleine B-Movies auf Netflix oder Amazon aus dem Mittelalter. Aber ansonsten ist da echt wenig Nachschub da. Und ich frage mich halt wirklich, woran das liegt. Also was ist da los? Also wenn sich so viele Leute für Historienfilme begeistern, warum floppt dann zum Beispiel ein Film wie The Last Duel? Also es ist echt
strange. Ist er gefloppt?
Ich glaube schon. Also es war nicht so grandioses Einspielergebnis.
Ja. Ja, aber das ist eh spannend. Also ich habe mich auch generell gefragt, jetzt, keine Ahnung, wo man irgendwie den Beginn von Historienfilmen irgendwie verorten kann, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Aber in dem Moment, wo es monumental und episch wurde, habe ich mich gefragt, so waren das Zeiten, wo Historienfilme so voll den Stellenwert in der Gesellschaft hatten? Und dann nächste Frage wäre, okay, in diesen frühen 2000ern, als die Filme wieder zurückkamen, warum hatten die da so einen Stellenwert? Und ich habe da ein paar Thesen, die würde ich mal kurz, bevor wir drüber reden, warum sind die eigentlich out, würde ich dir kurz mal einen Raum werfen. Ja, also wenn du dir anguckst, so Ben Hur zum Beispiel, ich glaube, der ist von 59. Ich glaube, Spartacus kam ein oder zwei Jahre später. Das sind ja schon krasse Filme, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben probiert, das Medium Film zu pushen, weil man Kohle hatte, weil man Statisten hatte, weil man in der Technik irgendwie gewachsen ist, in dieser Bandbreite. Ja. Es gab diesen Film auch mit Charlton Heston, die 10 Gebote. Na, also das waren so ultra große Dinger, echt mit crazy Effekten oder teilweise halt super handgemacht. Ne? Die hatten ja dann echt 10.000 Statisten da rumrennen.
Ja, das ist richtig krank.
Die sich geklopft haben. Also es ist wirklich irre, wo ich auch das Gefühl habe, okay, da hat man halt ausgetestet, kriegt man das irgendwie hin. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, damals, ich weiß noch nicht, ob das an Hollywood liegt und wie die Rahmenbedingungen waren, ging das. Dann ist aber richtig lange Zeit, gibt es sehr wenig davon. Also ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie einen krassen Historienfilm aus den 70ern oder 80er kennst. Ich glaube, da waren andere Genres vorherrschend. Weil es halt, ja, da kamen erste Computereffekte so dazu und dann sah das halt vielleicht auch nicht mehr ganz so geil aus. Und dann
kam Science Fiction in der Zeit mit Star Wars.
Genau, Science Fiction war ein Ding. Ich glaube halt so, weißt du, diese Survival-Action-Kracher wie Alien und hier der andere Predator und dergleichen. Also da gab es ja ganz, ganz viel, was vielleicht eher gefragt war dann. Und ich glaube halt, dass so mit dem Durchbruch von CGI im Kino auf jeden Fall die Möglichkeit, ein riesiges Ausmaß zu zeigen, also diese Heere zum Beispiel. Also ich weiß das damals noch, als ich Gladiator geguckt habe, fand ich irre, was sie am Anfang da für ein Heer haben. Und natürlich dann später, das sieht man heute leider schon ziemlich deutlich, aber dann dieses Kolosseum mit den tausenden Leuten drin, da hat man, glaube ich, da war der nächste Punkt, wo man so gesagt hat, okay, wir pushen jetzt mal weiter, aber nicht eben, also nicht in der realistischen Ecke, sondern eben CGI.
Ja.
Und da hat man dann gemerkt, oh, wir kriegen ja was hin. Also wir kriegen einen größeren Scale hin.
Ja, das stimmt.
Ergibt es Sinn? Also glaubst du, es könnte, ja.
Also mit Sicherheit waren auch einige der Filme Trittbrettfahrer von Der Herr der Ringe, der auch Anfang der 2000er rauskam, vom Look and Feel.
Auf jeden Fall, ja.
Natürlich, die Leute wollten Schlachten sehen. Es gibt aber nicht genug gutes Fantasy-Material, was sich so einfach zu verfilmen lässt. Also nimmt man den Historienfilm. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich glaube, es kommt auch immer auf die Gesellschaft an, in welcher Mood sie gerade ist. Also vielleicht waren gerade zum Beispiel in diesen 70er, 80er Jahren, da waren halt so Zukunftstrends eher im Ding, weil da auch gerade was so jetzt Computer und Raumfahrt und dann später auch Digitalisierung angeht und so weiter, da gab es ja richtig krasse Fortschritte und da ging die Fantasie halt vielleicht eher in Richtung Zukunft. Und in den 2000ern natürlich geht es ja immer noch voran, aber da kannte man dann schon das Internet, man hatte Handys, es kam jetzt keine krassen Neuerungen mehr, also nicht so Sachen, wo du jetzt wirklich denkst, boah, das ist total der Gamechanger. Außer vielleicht Social Media oder so. Dass da die Leute vielleicht wieder ein bisschen mehr zur Vergangenheit geschaut haben. Ist es auch nur eine These von mir, aber
ja. Und ich glaube, vielleicht müssen wir nochmal hingucken, wo haben die Leute Filme konsumiert. Das war ja schon noch eine Zeit, wo wirklich Kino wirklich ein Erlebnis war. Also du bist rein und du hast dich einfach von so einem 3-Stunden-Epos mal richtig zerquetschen lassen. Und hast gemerkt, also ein riesiges Heer, das ineinander reinrennt, auf großer Leinwand zu sehen, ist natürlich wuchtig und ist natürlich mega fett. Und ich glaube, hat ein Gefühl erzeugt, das du bis dahin vielleicht noch nicht kanntest. Also wirklich dieser Hinblick, weil wirklich, guck das hier mal an, also es kam so Gladiator, man muss vielleicht noch sagen, Braveheart war vielleicht noch so ein Auftakt, wann war das, ich glaube 94, 95, als Braveheart rauskam, der ja schon wirklich in dieser Bandbreite spielt, aber halt mit viel weniger, also ich glaube fast gar keinem CGI, und dann kam Gladiator und dann kam das ja wie Pilze aus dem Boden. Also wie ich es vorhin schon gesagt habe, Troja kam und Königreich der Himmel und die letzte Legion. Alexander wurde leider sehr missglückt, verfilmt von Oliver Stone. Ganz komisch, wo ich das Gefühl hatte, okay, die springen gerade auf diese Cash-Cow auf und wollen da noch ein bisschen was abhaben vom Kuchen. Wo ich so dachte, okay, also ich erinnere mich, ich bin damals in wirklich jeden Sandalenfilm reingegangen, den es gab. Und habe mir das gegeben und fand es richtig geil, weil es halt dieses schiere Ausmaß von, also Bombast einfach, das hatte ich so noch nie gesehen, klar, da war ich eh noch jung. Ich habe mich dann aber auch relativ schnell satt gesehen. Also ich habe dann schon gemerkt, und das ist vielleicht jetzt meine Überleitung zu diesem, warum sind die denn out? Dass sie halt nicht immer eine Geschichte erzählt haben, beziehungsweise nicht immer eine Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, ich connecte jetzt auf einer emotionalen Ebene, sondern ich bin jetzt hier drin und die Geschichte ist eher ein Alibi dafür, dass sich richtig viele Leute aufs Maul hauen können.
Ja, das ist ein guter Punkt. Vor allem die schlechteren Filme in der Liste, die du gerade genannt hast, sind dessen schuldig. Ich meine, Filme wie Gladiator erzählen auch eine geile Story und Königreich der Himmel im Director's Cut auf jeden Fall auch. Ja. Aber es ist schon ein bisschen, wie sagt man so schön, Style over Substance bei manchen Filmen.
Ja.
Und das kann gut sein. Also was ich vor allem sehe, jetzt vor allem, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, ich hatte das Gefühl, dass der Historienfilm ersetzt wurde. Und zwar gleich doppelt, nämlich einerseits durch Serien und dann zweitens durch nicht Historienserien, sondern durch Fantasy-Serien. Also gerade wie solche Sachen wie Game of Thrones. Gibt dir alles, was du in einem Historienfilm sehen willst. Also es gibt dir fette Schlachten, es gibt dir Sandalen, es gibt dir Sexszenen, es gibt dir ein Gefühl des Mittelalters und
Intrigen auf jeden
Intrigen,
Fall.
Intrigen, genau. Und da wurde so mehr oder weniger der Historienfilm auf die Heimkinos verbannt, glaube ich. Und dafür wurde dann im Kinosaal mehr Platz geschaffen für die große Zeit von Marvel und DC.
Das ist ein guter Punkt, weil ich glaube nämlich auch nicht, dass sie ausgestorben sind. Ich muss gerade nochmal nachdenken. Also wir haben ja zum Beispiel sowas wie Vikings, dann hatten wir auf jeden Fall Game of Thrones und man kann von der Serie halten, was man will, aber so diese Schlacht um Winterfell ist eine unfassbar inszenierte Schlachtplatte. Also das habe ich, glaube ich, noch nie so gesehen und nie wieder seitdem. Finde ich absolut irre. Du hast The Last Kingdom, gab es, glaube ich, noch auf Netflix.
Sehr gut,
Also du hast ja schon diese Serien, wie du es eigentlich gesagt hast. Du hast die Serien im Heimkino und das hat irgendwie aber, ist trotzdem sau episch und krass gut gemacht, aber ist halt nicht mehr, ist halt kein Film mehr, in dem man geht. An der Stelle, ne, also ich finde, da hat auch Ridley Scott an vielen Punkten irgendwie echt reingeschissen. Also ich erinnere mich noch an diesen Exodus-Film, der ist jetzt auch ein paar Jährchen alt.
Den fand ich aber gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Der war einfach mittelmäßig.
Boah, ey, der war so eine Gurke. Ja, aber ich weiß ja, das Ding ist, wenn du dir einen Ridley Scott vorstellst, und ich finde, er ist der Regisseur für diese Art Sandalenfilme, dachte ich so, dieser Film wollte irgendwie eine Geschichte erzählen und hat es nicht hingekriegt und dann sah der Rest halt irgendwie auch nicht geil aus. Und da fand ich halt dann wirklich so ein Königreich der Himmel, Obacht, im Director's Cut, weil vielleicht können wir da auch gleich noch drüber quatschen, das sind ja zwei gänzlich unterschiedliche Filme, wenn du die Kinoversion und die Director's Cut-Version anguckst. Das hat er schon besser gemacht. Auch dieser Robin Hood, man könnte jetzt natürlich auch sagen, Robin Hood, ist das vielleicht auch so die Ecke, der war auch okay, aber hat halt nicht so krass gefetzt. Also ich fand, da kam seit Mitte 2000er jetzt auch nicht mehr was mich mega aus den Latschen gehauen hat. Ey, und ja, dann kam es halt so drei Sachen wie 300, der zweite 300-Teil, der ja unsäglich ist, Immortals, also ja, voll bunt eigentlich.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Historienfilm im Moment nicht so zum sozialen, politischen Mindset des Kinos passt, da der Historienfilm ja schon sehr, sehr, sehr männlich ist. Also eigentlich durch und durch.
Ah, verstehe.
Also du hast meistens männliche Protagonisten. Ich meine, was bleibt dir halt auch anders übrig? Damals haben halt Frauen normalerweise nicht in der Schlacht gekämpft, es sei denn, du gehst in irgendwelche anderen Regionen der Welt und nicht nur bei uns im schönen Okzident. Und deswegen quasi jeder Historienfilm, also vor allem, zumindest alle, über die wir jetzt im Moment gesprochen haben, werden aus männlicher Sicht erzählt und Frauen spielen zum Großteil nur Nebenrollen, die oft auch überhaupt nicht richtig in die Handlung eingebettet sind, sondern mehr oder weniger als Love Interest enden. Und ja, das passt halt gerade nicht so in die Blockbuster-Landschaft rein. Also man versucht da jetzt vor allem die Rolle der Frau zu stärken mit weiblichen Superheldinnen oder mit weiblichen Actionheldinnen und so weiter. Und das funktioniert, glaube ich, im Historienfilm einfach nicht ganz so gut, weil die Zeit des Mittelalters ist eben gesetzt, da lässt sich nicht viel dran rütteln. Ich meine, natürlich kannst du jetzt alternative Geschichten aus einer alternativen Mittelalterzeit erzählen, in der auch Frauen in den Krieg gezogen sind und Action vollbracht haben. Haben sie wahrscheinlich auch. Also, aber es wäre dann halt nicht mehr der Historienfilm, den wir damals geschaut haben, sozusagen. Und deswegen ist er, ich meine, später reden wir noch über The Last Duel, weil das war halt tatsächlich ein Geniestreich, was Ridley Scott dann daraus gemacht hat und wie der sich einbettet in den zeitlichen Kontext. Muss ja auch wirklich sagen, also Historienfilme, egal ob Serien oder Filme, betten sich immer so ein bisschen in die Zeit ein, in der sie gedreht wurden. Also du könntest auch sagen, dass Historienfilme mehr ein Spiegel der Zeit sind, in der sie gedreht wurden und weniger ein Spiegel der Zeit, die sie darstellen möchten. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Vikings nimmst, wie die da alle mit Undercut rumlaufen und eigentlich komplett den Frisurentrend der Hipster 2020 geprägt haben. Oder jetzt gerade auch The Last Duel, wir hatten es ja gerade schon mal, wie er einfach diese MeToo-Debatte ins Mittelalter verlegt. Und
Die Fokuhila natürlich, die wurde auch strong zurückgebracht.
Ja. Stimmt. Stimmt, ja.
Ja, das find ich spannend. Also, find ich einen spannenden Gedanken. Müssen wir jetzt mal so anlegen als Blueprint für jetzt diese frühen 2000er, wo ich mich dann schon frage, okay, was sagt jetzt ein Gladiator über die Zeit, in der er gedreht wurde, aus? Oder so ein King Arthur, ein Troja, Königreich der Himmel. Sagt das was aus?
Vielleicht ein bisschen was zu dieser Nerdkultur, die da entstanden ist. Also gerade war du halt damals in der Zeit, kamen ja auch die ersten Fantasy-Rollenspiele, die ersten Strategiespiele, also nee, die kamen schon ein bisschen früher, aber gerade so Strategiespiele wie Age of Empires und Rome und so weiter. Und ich meine, wenn du dir das Hauptklientel der Filme damals anschaust, dann waren es halt einfach auch Leute wie wir damals, pubertär, Pickel, 14, gezockt, du wahrscheinlich auch. Und
Klar. Ja, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass es ja auch irgendwie einen popkulturellen Einschlag hat. Ne? Es ist ja auch spannend, so warum waren eine der ersten, also ein paar der ersten großen Strategiespiele halt irgendwie so, weißt du, die Anno Games oder Age of Empires, Empire Earth, das war ja schon so dieses aufbauen und abschlachten. Also es kann auf jeden Fall, also es kann gut sein. Stronghold, das waren ja, ja. Stimmt, kann natürlich auch sein, dass es voll die Strömung irgendwie abgeholt hat. Ja.
Vielleicht, ich bin mir nicht sicher.
Vielleicht, ist jetzt eine These, ja.
Ja, sollen wir übergehen zu unserem Lieblingsfilm? Also ich habe schon ein bisschen was herausgehört bei dir.
Ja. Auf jeden Fall, lass mal machen. Aber ich würde es gerne mal von dir hören. Weil du hast ja auf jeden Fall auch einen Lieblingsfilm unter deiner Auswahl, der jetzt so ein bisschen in eine ganz andere Ecke schießt. Also ich habe es ja schon gesagt, bei mir spielen Sandalen eine große Rolle. Bei deinem Film jetzt zum Beispiel nicht.
Ja, und zwar ich habe Master and Commander rausgesucht. Tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfilme. Der hat so einen Rewatch-Value. Ist das deutsche Wort? Keine Ahnung. Master and Commander bis ans Ende der Welt. Aus dem Jahr 2003, kam leider im selben Jahr wie Fluch der Karibik raus, was auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Aber ja, stand seit jeher immer im Schatten von Fluch der Karibik und hat deswegen wahrscheinlich auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient. Er wurde tatsächlich auch als Oscar für den Oscar nominiert in diesem Jahrgang. Ja, ganz grob, Master and Commander spielt während der Napoleonischen Kriege. So, also hier Schwelle 18. bis 19. Jahrhundert. Es handelt von der britischen vom britischen Kriegsschiff HMS Surprise mit dem Captain Russell Crowe, a.k.a. Jake Aubrey, und Paul Bettany, das ist sein bester Freund, der Schiffarzt. Und eigentlich ist Master and Commander eine Geschichte über die Freundschaft zwischen den beiden. Und währenddessen jagen sie halt ein französisches Kaperschiff. Und ja, ist ein ganz klassischer Abenteuerfilm. Die Geschichte ist absolut nicht komplex. Sie ist sehr straightforward. Es geht einfach nur darum, wie die Surprise eben dieses französische Schiff jagt und welche Clues sie sich da überlegen, wie die Freundschaft sich entwickelt zwischen diesen gänzlich unterschiedlichen Männern, Russell Crowe und Paul Bettany. Und warum der Film einer meiner Lieblingsfilme und vor allem auch einer meiner Lieblingshistorienfilme ist, ist einfach dieses Gefühl. Also dieses immersive Gefühl, wortwörtlich mit an Bord zu sein, in diesem Fall. Und der Film, gerade vielleicht dadurch, dass er so eine minimalistische Handlung hat, hat halt ganz viel Space, dieses Feeling einzufangen, mit diesen ganz kleinen Details, wie es einfach so ist, an einem Schiff, auf einem Schiff zu sein im 18., 19. Jahrhundert. Und ich habe sowieso ein bisschen Fable für Segelschiffe und für diese ganze Zeit. Hängt vielleicht auch mit meiner Prägung zusammen, dass ich halt als Kind Fluch der Karibik geliebt habe und da hat sich das vielleicht entwickelt. Aber da habe ich dann wesentlich später Master and Commander entdeckt. Und ich trauere immer noch hinterher, dass es keine Sequels bekommen hat oder dass daraus kein Franchise wurde, weil Master and Commander auf einer Buchreihe basiert, die, glaube ich, 21 Bücher beinhaltet. Also da wäre viel.
Würden wir heute noch gucken.
Bleibt aber leider nur bei einem Film. Ja. Was sagst du? Hast du den gesehen? Frage, ja, oder?
Ja, klar. Also finde ich auch ein Ultra-Brett. Ich erinnere mich noch, dass ich da vor allem vom Sounddesign angetan war.
Ja, Mann, die Schlitz.
Also wenn da die Kugeln einschlagen und dir die Splitter um die Ohren fliegen, also da wackelt auch das Heimkino. Ich fand es schon wirklich, wirklich krass.
Ja.
Russell Crowe, auch eine Wucht. Also der hat eine diese Gravitas irgendwie, der ist also einfach, ich fand, das war so seine Peak-Zeit. Da hat er wirklich exzellent gespielt in allen seinen Filmen.
Russell Crowe.
Der Crowe. Rückfrage, magst du Black Sails?
Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der die Serie gesehen hat. Aber freut mich, dass du sie
anscheinend...
Hast du sie gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nicht. Ich weiß, die gibt es halt nirgends zu streamen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise ich habe mich noch nicht jetzt, also so Bock hatte ich auch nicht auf die Serie, aber mein alter Mitbewohner hat die mir regelmäßig empfohlen und der war so richtig im Black Sails Game. Und ich habe auch wirklich mir sagen lassen, dass es eine fette Serie ist, also dass es schon echt gut gemacht ist.
Du brauchst Durchhaltevermögen, da die erste Staffel noch recht zäh ist und ein bisschen versucht, Vikings zu kopieren, ein bisschen zu viel auf Sex und so weiter Wert legt. Aber ab Staffel 2 ist es einfach nur geil. Also wirklich top. Also
Michael Bay hat das produziert.
Ja, oder? Das schreckt halt viele Leute auch ab. Der hat die erste Staffel, glaube ich, produziert und dann war er auch mehr oder weniger raus. Es fühlt sich nicht an wie Michael Bay. Also Ja, es lohnt sich, da durchzuhalten bei der Serie. Also, die ist abgeschlossen, es sind, glaube ich, insgesamt 4 Staffeln. Und Staffel 2, 3 und 4 sind einfach, ja, ich war einfach sowas von drin. Und es war einfach geil. Also, ja, wenn du auf diese Epoche stehst, wenn du ein bisschen realistischeres Flug der Karibik erleben möchtest, ohne Zombies oder irgendwelche Riesenkraken, dann ist das genau dein Ding.
Ja, geil. Nee, also gute Filmauswahl. Ja, das fand ich spannend, weil als du es vorhin gesagt hast, dass irgendwie der auch zu deinen Top-Historienfilmen gehört, habe ich überhaupt erst gemerkt, so wie engständig ich da auch irgendwie rangegangen bin an die Frage.
Sie tragen keine Sandalen.
Aber
Master und Commander.
Nee, sie tragen keine Sandalen. Aber ich muss, also ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, wir haben über Königreich der Himmel gesprochen. Viele von euch werden den vielleicht kennen und vielleicht auch nicht in guter Erinnerung behalten haben. Ich erinnere mich auch damals, dass ich aus dem Kino rausgegangen bin und das Gefühl hatte, der hätte mehr sein können und war es nicht. Also die Figuren haben mich kalt gelassen und die Story war jetzt irgendwie auch so ein bisschen zerschossen, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Klar, die Schlussschlacht ist epic as fuck. Also das sieht schon alles richtig, richtig gut aus. Bis einige Jahre später ich dann mitbekommen habe, hey, da gibt es einen Director's Cut und der ist halt irgendwie so um die 50 Minuten länger.
40, genau, 40 Minuten
also,
länger. Ja.
Ah, okay, ja, also aber ein ordentliches Stück, ne, das ist nicht nur so alibi-mäßig.
Das ist der Herr der Ringe Extended Cut, nichts dagegen. Also der ist ja nur gefühlt 15 Minuten länger und dann nochmal 20 Minuten extra Fan-Abspann oder so. Also da hat der Königreich der Himmel Extended Cut nochmal um einiges mehr zu bieten.
Also genau, was man halt natürlich merkt bei Königreich der Himmel und das, was mich am Anfang gestört hat, dass sämtlicher Unterbau der Charaktere rausgecuttet wurde. Also selbst Orlando Bloom, Orlando Blooms Figur hat einfach in der Kinoversion irgendwie eine ganz komische, zweifelhafte Motivation, da überhaupt in diesen Kreuzzug zu ziehen. Und Director's Cut erschließt sich das so unfassbar, also in so einer größeren Bandbreite, dann merkst du auch, dass, und das finde ich besonders tragisch, die Figur von Eva Green, die in der Kinofassung letztendlich ein paar dumme Entscheidungen trifft und dann so ein bisschen die Buhfrau ist. Und im Director's Cut hast du eine komplette Story-Arc von ihr nochmal, wo es um ihren Sohn geht, der in der Kinofassung nicht mal vorkommt. Also komplett crazy. Und plötzlich ergibt alles Sinn, was die Leute machen. Also so die komplette Motivation von fast allen Figuren wird einfach nochmal viel krasser gesteigert. Und das fand ich, und das war dann das, was mir gefehlt hatte in der Kinoversion, dass ich nicht gecheckt habe, warum Leute die Dinge machen, die sie machen. Es sieht dann trotzdem fett aus, aber es lässt mich emotional kalt. Und dann dieser Director's Cut, der hat mich nicht mehr emotional kalt gelassen. Ey, da war ich wirklich, wirklich umgehauen und dachte, das ist ein komplett anderer Film.
Ja.
Von daher, das ist so einer meiner Top-Historienfilme, aber unbedingt in der Director's Cut genießen.
Ja. Ich könnte dich auch mal echt wieder anschauen, war schon lange her. Also, ich kann mich auch daran erinnern, ich habe den Nicht-Director's Cut, die Kinofassung habe ich irgendwann mal auf RTL gesehen als Kind. Fand ich da aber schon richtig geil und habe dann auch, wie du erst relativ spät erfahren, dass es da einen Director's Cut gibt. Und ja, da kannst du locker nochmal 2 bis 3 Punkte oben draufsetzen auf einer Skala von 1 bis 10.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und das ist halt krass, weil der ist halt so richtig abgesoffen, der Film. Und das fand ich echt schade, weil ich finde, das war Ridley Scott in seinem Peak. Also ich fand, da hat er, ja, also ist geil inszeniert, ist aber auch, hat eine geile Geschichte. Und das war dann so bei den seinen späteren Filmen ganz oft nicht mehr so.
Weiß man, warum dieser Director's Cut dem Kino verwehrt wurde?
Ja, das Studio hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Studio hat gesagt, der Film ist zu lang. Und dann mussten die letztendlich wirklich drastisch kürzen. Und was sie halt gekürzt haben, war letztendlich nicht die, also die Keypoints konntest du natürlich nicht rausschmeißen. Ich habe ein Interview mit der Cutterin gesehen, die gesagt hat, naja, es gibt Momente, die sind einfach so in der Geschichte verwoben, die kriegst du nicht raus. Aber dann kriegst du die Momente raus, die diese Turning Points erklären, die kannst du rausschmeißen, dann hast du halt keine emotionale Connection mehr dazu, aber der Film funktioniert noch an sich als halbwegs dramaturgisches Werk, aber die waren alle pissed, also die waren alle nicht happy, dass sie es so rauscutten mussten und dieser Director's Cut, da ist echt viel Herzblut reingeflossen, wo du merkst, okay, das ist der Film, den die ursprünglich machen wollten und der wäre dann, ich glaube, der wäre dann nicht so krass ignoriert worden und hätte es nicht so, also der hätte echt schlechte Kritiken auch gekriegt.
Ja, hat er. Weißt du, warum sind Produzenten immer so doof in solchen Belangen? Das ist echt.
Ja, das können wir mal in einer separaten Podcast-Folge
als bequatschen. Ob sich hier irgendwelche Leute denken, oh, der Film, der geht 180 Minuten, da gehe ich nicht rein. Also wer denkt sich sowas, der in so einen Film rein, also der in den Historienfilm reingehen möchte?
Ja, das ist natürlich die Frage. Also, ja, wir quatschen ja gleich noch über The Last Duel. Der war ja auch amtlich von der Länge. Ja. Aber, ja. Ey, was ist für dich noch so ein Top-Historienfilm?
Natürlich Gladiator. Also, jetzt haben wir zweimal Ridley Scott, ist eigentlich relativ unkreativ. Aber ja gut, er hat halt einfach der hat die krassesten gemacht. Und schon wieder Russell Crowe, deswegen Russell Crowe steht für mich einfach, ist das Gesicht des Historienfilms für mich. Unoffiziell. Und ja, Gladiator hat auch, muss ich sagen, einer der geilsten Film-Soundtracks ever von Hans Zimmer.
Das, ja, brutal. Also, brutal. Ja.
Höre ich immer noch an, manchmal auf der Arbeit oder wenn ich mich einfach epic fühlen möchte, dann höre ich mir den, höre ich mir den Gladiator-Soundtrack an. Finde ich sogar noch geiler als den Flug der Karibik-Soundtrack von ihm. Und
ja, es ist ein wirkliches Brett. Ja.
Und ein wirklich emotionaler Film obendrein. Also das Ende, das catcht mich immer noch. Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern. Ihr wisst ja, glaube ich, auch alle grob, worum Gladiator geht. Da will ich jetzt gar nicht mehr so krass drauf eingehen. Aber ja, ist also Königreich der Himmel, Master und Commander und Gladiator sind so meine, ist so meine heilige Dreifaltigkeit des Historienfilms.
Ja. Ich würde auf jeden Fall noch, also wenn man wirklich auf die ganz alten Schinken steht, ich finde nach wie vor Ben-Hur ist ein echt irre Film.
Ja, besser.
Also das ist auch ein, also ich meine, der geht ja auch fast 4 Stunden, glaube ich. Also der ist ewig lang, aber man muss halt auch sagen, okay, der erste Film, der 11 Oscars abgeräumt hat, 1960 hat er die, glaube ich, bekommen oder so. Ich glaube, 59 kam der Film raus, irgendwie sowas. Aber das ist ja auch eine Epicness, es ist ja echt ein irre Film, der viel erzählt. Also der hat ja, der folgt ja auch diesen Protagonisten. Hat natürlich, nimmt sich seine Freiheiten. Also wir haben ja da irgendwie dann auch so diesen spirituellen Part, der da mit reinfließt. Aber ey, also diese Galeerenschlacht finde ich bis heute echt crazy. Ja. Also ich weiß noch, dass ich den, als ich den das erste Mal geguckt habe mit meinem Papa, irgendwie, da war ich vielleicht 12, 13. Ey, und das habe ich nicht ausgehalten. Also ich fand das wirklich, wirklich heavy. Ja, einfach so, weißt du, nur dieses Bewusstsein, die werden alle angekettet und dann rammen die sich und dann gehen die unter mit den Leuten drin. Ist eine voll krasse Nummer. Ey, und dieses Wagenrennen am Ende. Ich habe keine Ahnung, geil, wie die das gedreht haben damals.
Nee, holy, also wirklich, da siehst du halt wirklich noch, dass dieses Haptische. Also,
ja, voll.
Da wurde halt wenig gefaked. Die haben wirklich das ganze Zeug nachgebaut und ja, ich weiß nicht, diese 60er-Jahre-Look, den der Film hat, der macht den Film nochmal irgendwie so ein bisschen epischer, so als ob der Film selber Historie ist, also ein Historienfilm, der selber schon so einem antiken Werk der Filmkunst gehört, also ja, ist schon ein geiler Film,
auf jeden Fall. Ja, ist brutal. Ey, und ich habe hier auf jeden Fall noch so einen kleinen Geheimtipp, der eine ganz andere Sparte schießt. Kennst du Ironclad?
Habe ich aber nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen.
Ja, also wer spielt da? Paul Giamatti spielt da den bösen Belagerer. Ist letztendlich eigentlich ein B-Movie und geht halt um also wirklich, ich habe wirklich auch gar keine Ahnung mehr, welchem historischen Kontext. Also ist nach einer wahren Begebenheit. Aber es geht um diese Belagerung von einfach so einer Burg. Ey, und das Krasse ist, das habe ich so auch noch nie gesehen, das ist so richtig physisch alles. Also man merkt das Budget. Aber das ist so, nach einer Weile kämpfen die halt nicht nur mit Schwertern und Morgensternen und Stöcken, sondern an irgendeinem Punkt bekriegen die sich halt mit den abgeschlagenen Körperteilen, die um sie rumliegen. Also nehmen halt einen Schädel und schlagen sich damit aufs Maul. Und ist also so richtig gory. Also so richtig so ein Film, der sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass so einem Ritter im Kampf halt der Arm abgeschlagen wird, ist relativ hoch. Ja, wie viel willst du davon? Ja, und dann haben die einfach mal einen Haufen Kunstblut und Gedärme verstreut. Und es ist total, also das ist irgendwie witzigerweise unterhaltsam wie Sau, aber so hin und wieder gibt es so Momente, wo du denkst, oh fuck, hey, das war halt überhaupt nicht dieses Heroische, was man oftmals sieht, sondern das ist wirklich eine Materialschlacht, das ist wirklich crazy, wenn du dir vorstellst, dass du halt mit einem abgehackten Bein probierst, dein Gegenüber irgendwie platt zu machen.
Ich muss also gerade an Ritter der Kokosnuss denken, der schwarze Ritter.
Ja, genau, nur eine Fleischwunde. Ja. Ja, genau, also Ironclad kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da muss man so ein paar Augen zudrücken, sage ich mal, um das wirklich so durchgehen zu lassen. Aber der nimmt sich schon irgendwie ernst und ist halt einfach so, ja gut, jetzt machen wir halt das, was sich die großen Kinofilme nicht getraut haben, nämlich absolutes Geschnetzel, und das kriegst du da auch. Also das ist echt,
ja, den fand ich irgendwie
überraschend frisch.
Ja. Schreibe ich mir auf. Also du hast mich angefixt.
Tu es.
Hört sich gut an. Ja, wir können ja jetzt mal über den neuesten großen Historienfilm sprechen aus der Institution Haus Ridley Scott, The Last Duel. Micha, du hast eine Kritik dazu geschrieben. Ja. Du hast ja noch relativ gut bewertet, wenn so ich recht entsinne, 82%, ja. Oder? Ja, du kannst doch mal das Fazit, also was sagst du zu diesem Film? Jetzt vor allem retrospektiv, wir sind jetzt ein paar Wochen vergangen. Wie ist er dir im Gedächtnis geblieben?
Also ich musste super viel über diesen Film noch nachdenken. Der Film hat mich nicht krass gecatcht, weil da jetzt auch zwischendrin mal so diese Scott-typischen Schlachtplatten irgendwie vorkamen. Was natürlich passiert und immer noch fetzt wie Sau. Also der Typ ist ja auch mega alt, aber der kann inszenieren, der Typ. Sondern da ging es mir vor allem darum, dass mich halt diese Geschichte total gecatcht hat. Also das ist eine sehr alltagsnahe, für uns viel diskutiert, in Medien viel diskutierte Geschichte ist. Letztendlich, ja, also für die, die den Film nicht kennen, es geht letztendlich um eine Vergewaltigung, und der Mann der Vergewaltigten hat natürlich eine Sicht drauf, und der Vergewaltiger hat eine Sicht drauf und natürlich das Opfer selbst, und es geht so ein bisschen um die Wahrheitsfindung und auch wie die Personen sich in ihrer Wahrheit sozusagen sehen, und es mündet letztendlich in diesem letzten Duell, also ein Duell, in dem es darum geht, wer hat jetzt Recht? Hat der Vergewaltiger, der vermeintliche, in Anführungszeichen, Vergewaltiger Recht, oder hat der Geschädigte, auch das ist natürlich ein spannendes Thema, dass es ja nicht um die Ehre der Frau geht, sondern eigentlich um die Ehre der Männer drumherum, hat der jetzt Recht? Und also es ist hochspannend und es ist hochaktuell. Jetzt habe ich schon fast wieder zu weit ausgeholt, aber es ist ein sehr komplexes Thema, wo es einfach darum geht, okay, wer sieht wie was? Wie haben diese Mechanismen, auch diese patriarchalen Mechanismen damals gegriffen? Und du merkst, also ich saß damals drin in der Pressevorführung und dachte die ganze Zeit so, ah fuck, das ist eigentlich alles eins zu eins wie heute gefühlt. Also da hat sich irgendwie nichts getan, nur dass es halt Ritter sind und da noch ein bisschen mehr diese Kirche da noch mit reinspielt. Aber die Anschuldigungen, dieses Relativieren, das sind alles Themen, die heute immer noch vorherrschend sind. Also das mal so in etwas zu langer Ausführung. Wie ging es dir mit dem Film, Kevin?
Also ich wusste grob, um was es geht. Ich wusste auch, dass der Film in Anführungszeichen aktuelle Themen befasst, weil diese Themen, die wirken jetzt aktuell, waren aber wahrscheinlich, waren ja die Zeit über immer da gewesen, nur jetzt blickt man halt darauf und bespricht diese. Ja, viel mehr wusste ich eigentlich auch nicht. Und ich wurde dann wirklich auch von der Erzählstruktur total überrascht. Also ich wusste nicht, dass der Film, ist kein Spoiler, also das, wenn wir es nicht wissen wollt, dann jetzt kurz weghören für 10 Sekunden, dass der Film eben in 3 Runden erzählt wird, in 3 Akten, die alle dieselbe Geschichte erzählen, nur aus 3 verschiedenen Perspektiven, fand ich mega geil. Also so einen Historienfilm habe ich noch nie gesehen, vor allem diese ganz kleinen Details und Nuancen, die dann immer so ein bisschen anders waren aus jeder Perspektive. Zum Beispiel einmal hat die Frau zuerst geküsst und einmal der Mann und so Zeug. Also das hat wirklich einen sehr hohen Rewatch-Value. Ich hasse dieses Wort.
Total.
Und auch die Atmosphäre, Atmosphäre war richtig geil. Also so stelle ich mir mittelalter Atmosphäre vor. Irgendwo dampft Scheiße im Hintergrund. Also ist das schon mal aufgefallen, dass einfach immer überall irgendwas mit brennt Alistair oder verdampft. Da ist überhaupt kein Feuer, aber irgendwas in der Wiese dampft da halt. Was mich ein bisschen gestört hat, liegt wahrscheinlich auch an der deutschen Synchronisation, war dieses Altdeutsch. Was manchmal so ein bisschen hölzern wirkt. Das gibt es im Englischen nicht. Es gibt kein wirkliches Altenglisch, sondern die sprechen da einfach Englisch. So.
Im Englischen hast du halt Matt Damon und Ben Affleck, die probieren, britisches Englisch zu reden. Und das ist auch ähnlich.
Was Ben Affleck da drin macht, ich habe keine Ahnung. Also, der war für mich so ein Fremdkörper. Er hat das
Drehbuch geschrieben.
Ja, gut, aber warum muss er da mitspielen? Also Drehbuch schreiben
schön. Nee, hat ja bei Good Will Hunting hat es ja funktioniert. Vielleicht war das so ein Versuch des Revivals, des Dream Teams.
Ja, ein Film ohne große Schlacht am Ende, sondern, ja gut, quasi eine große Schlacht, schau dann zwischen zwei Menschen. Hat der noch geballert.
Hat mich aber uns ging aber nicht darum. Also,
es ging nicht darum.
Genau, also es ballert. Es ballert und es gibt immer mal wieder so Schlachtenszenen, wo du auch, da habe ich schon dann so gedacht, wow, Ridley Scott, ich kenne wenige, die einfach Schlachten so fett inszenieren. Es ist schon echt brachial. Aber genau, dass dieser Fokus auch Scott untypisch einfach in eine ganz andere Richtung ging und dass es da wirklich um diese Zwischenmenschlichkeit ging, um diese Ungerechtigkeit, um also diese Rechtsprechung, um Ehre, um die Stellung der Frau, um die Stellung der Männer. Das war schon echt irre erzählt. Also ich kann euch empfehlen, lest doch gerne mal meine Kritik dazu durch und lasst mich aber gerne mal wissen, ob ihr da zustimmt oder nicht und ob ihr den Film zu lang fandet oder in dieser Erzählstruktur nicht stimmig, weil da kenne ich auch einige, die gesagt haben, dieser dreigeteilte Akt, ach, war irgendwie redundant. Und ich dachte, nee, genau das war das Spannende. Also wie du es gesagt hast, so zu gucken, wie unterscheiden die sich in ihren Nuancen? Teilweise unterscheiden die sich ja auch drastisch. Also die Figuren, man fängt, ich sag mal so, man fängt ein bisschen parteiisch an und man wechselt dann schon das eine oder andere Mal nochmal so die Sichtweise und denkt, ja, irgendwie auch ein Arschloch. Also, was ich, und ich glaube, das ist das Spannende, es ist ein Historienfilm im Jahr 2021. Warum ist der so relevant und warum ist es dran, dass dieser Film existiert? Und das ist halt das Thema. Also, das ist ein Thema, der Jetztzeit, das, wie du es vorhin gesagt hast, ne, der Spiegel des Jetzt viel mehr als ein Abbild der damaligen Zeit.
Ja.
Oder genauso ein Abbild der damaligen Zeit. Und deswegen relevant. Und das wäre vielleicht auch so meine Frage an so die Filmindustrie. Ne? Wie wäre es, also du kannst ja Historienfilme weiterhin machen, aber sie müssen halt eine Geschichte erzählen, die auch für uns heute relevant ist. Und nicht einfach nur ein, ja, hier schlagen sich Leute kaputt.
Ja, das ist richtig. Obwohl, ja gut, ich ehrlich gesagt, ich habe auch nichts gegen Filme, wo sich einfach mal wieder 50.000 Leute ineinander reinrennen. Eine schöne Wall of Death.
Ja, ist schon auch richtig geil, natürlich. Aber dass ein Film ja wirklich hängen bleibt. Also,
das ist richtig.
Ganz ehrlich, von Troja oder Die letzte Legion oder Alexander weiß ich original nichts mehr. Außer Brad Pitt. In dem einen, aber da hört es dann auch auf, da muss ich schon sagen, ja, da war so ein bisschen wenig Substanz drin. Während The Last Duel werde ich nicht vergessen, weil diese Geschichte halt wirklich greifend war. Ja.
Einer seiner besseren Filme von Ridley Scott, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Also, die letzten Jahre fand ich jetzt auch nicht so prickelnd von Scott. Nee. Wobei der ja einen Output hat, der Typ, das ist ja echt irre. Aber, ja,
das ist richtig. Ja gut, ich würde sagen, damit machen wir hier mal einen Rap so und sagen, hat es euch gefallen? Wenn ja, dann sagt uns endlich, was jetzt eure Lieblingsfilme im Bereich Historienfilm sind und abonniert uns auf einem Kanal eurer Wahl, nämlich YouTube, Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast. Unseren Podcast von Flix und Fertig, den gibt es jede Woche mit unterschiedlichen Themen. Seid gespannt, was euch nächste Woche erwarten wird. Ja, Micha hat mega Bock gemacht. War wirklich interessant.
Yes.
Ich hatte schon Angst, dass ich unvorbereitet bin, aber das war, wir haben einiges
und herausgefunden. Hast du gemerkt, dass ich auch unvorbereitet bin? Nee, es ist ja, wir haben uns da wirklich an den Brocken gewagt und ich glaube, wir haben uns hoffentlich dem so ein bisschen nähern können. Also ich fand es jetzt auch echt super spannend, auch deine Gedanken zuzuhören.
Ja, ich fand es auch mega spannend. Kingdom of Heaven schaue ich mir, glaube ich, am Wochenende nochmal an. Ich habe richtig Bock drauf.
Geil.
180 Minuten, die Panare. Gut, damit sagen wir gute Nacht, guten Abend, guten Tag, wie auch immer. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid bei Flix und Fertig. Und Micha, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
Yes, ebenso. Yes. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.